Radio Schweden.
Die neue Kurzwellenanlage in Hörby wurde heute offiziell von Außenminister Undén eingeweiht, der in einer Rede seine Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass nun der schwedische Rundfunk über die gesamte Welt seine Reichweite ausgedehnt habe. Vor der Einweihungszeremonie wurden Ansprachen von Generaldirektor Håkan Sterky von der Leitung des Telegrafenamtes und von dem Direktor des schwedischen Rundfunkes, Dr. Elof Enmark, gehalten.
Schwedischen Rundfunkes, so klang das damals, 1952, als also die Mittelwellenstation in Hörby eingeweiht wurde. Da war aber Radio Schweden schon längst auf Sendung.
Genau, Radio Schweden gab es ja schon viel länger. Am 1. Juli 1938 sendete das schwedische Programm des Auslandsfunks zum ersten Mal. Wenig später folgten dann Englisch und Deutsch. Fast 70 Jahre also hat es die deutschsprachigen Sendungen von Radio Schweden gegeben. Doch Sie alle wissen es längst. Heute startet unsere letzte Sendung.
Und deswegen wollen wir mit einem lachenden und vielleicht auch mit einem weinenden Auge zurückblicken auf fast 7 Jahrzehnte schwedischer und deutscher Radiogeschichte, wenn man so möchte. Wir, das sind heute Liv Heidbüchel und Alexander Schmidt-Hirschfelder.
Und dazu haben wir natürlich auch noch Studiogäste geladen. Ihres Zeichens allesamt ehemalige Leiter von Radio Schweden. Ich nenne sie der Reihenfolge nach, wann sie hier gearbeitet haben. Zuerst haben wir Helmut Steuer, er war Leiter von 86 bis 96. Dann Gundula Adolfsson von 96 bis 2003 und danach hat dann Dieter Weyand das Ruder übernommen bis zum 31. Januar 2008. Herzlich willkommen.
Danke. Danke.
Nun ist es so, dass Gundula Adolfsson nicht nur ehemalige Radio Schweden Chefin ist, sondern sie ist auch Chefin des schwedischen Auslandsfunks von Radio Sweden, was mehrere Sprachen immer noch sind. Und auch in dieser Sendung kommen wir natürlich nicht umhin, nochmal zu sagen, warum wird eigentlich das deutsche Programm eingestellt? Gundula, vielleicht nochmal in aller Kürze, warum dieser etwas schmerzhafte Beschluss?
Ja, es ist ein medienpolitischer Beschluss gepaart mit publizistischen Argumenten, würde ich mal sagen. Kurz auf einen Nenner gebracht, die Hörer auf der Kurzwelle werden immer weniger und die Besucher im Netz werden immer mehr.
Vielleicht könnte man da doch noch mehr zu sagen, hatten wir ursprünglich gedacht, ob wir vielleicht den Beschluss noch mal ein bisschen ausführen. Denn viele werden ja doch sagen, 70 Jahre hat es uns gegeben. Wir haben sehr treue Hörer über die ganzen Jahrzehnte. Und auch die Hörerpost, die wir bekommen haben, zeigt eigentlich doch ein sehr großes Unverständnis von Seiten der Hörer, die sich gewünscht hätten, Radio Schweden hätte es noch länger geben sollen.
Ja, und ich denke, alle, die wir hier sitzen, hätten uns das auch gewünscht. Aber leider geht es nicht mehr. Wie ich sagte, die Hörer auf der Kurzwelle werden immer weniger. Das ist eine kleine Anzahl von Menschen. Das wäre dann sehr luxuriös, wenn man sich das in Zukunft leisten will, diese kleine Zielgruppe zu bedienen. Und da hat der schwedische Rundfunk ganz einfach die Entscheidung gefällt, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir setzen weiterhin aufs Web und versuchen da eine so gute Informationsarbeit wie möglich zu leisten.
Das also zu dem Beschluss jetzt. Wir blicken aber nochmal zurück, fast 70 Jahre in die Vergangenheit. Der andere Beschluss, warum Radio Schweden überhaupt ins Leben gerufen wurde. Und das möchte ich dich auch gleich fragen, Gundula. Aber zuerst hören wir mal, wie Radio Schweden damals überhaupt klang. Und dazu hören wir ein Kommuniqué aus dem Jahr 1940, damit man einen Eindruck bekommt, wie Radio damals klang.
Also ein Jahr nach der Gründung von Radio Schweden.
Stockholm-Motala. Nu följer dagens kommuniké på främmande språk.
This is Stockholm calling. Here are some items of news from Sweden.
Achtung, Achtung, hier Stockholm. Wir bringen Ihnen einige Meldungen aus Schweden. Der Umfang des schwedischen humanitären und materiellen Hilfswerkes für Finnland wächst mit jedem Tag. Neue Pläne werden entworfen und die verschiedenen zu diesem Zwecke geschaffenen Organisationen arbeiten unter Hochdruck. Der Finnland-Einsammlung des Roten Kreuzes wurden gestern ein paar wertvolle Gaben in Form von Geldgeschenken zur Ausrüstung von 2 vollständigen Ambulanzwagen überreicht.
Ja, Achtung, Achtung, hier ist Radio Schweden. Ihr habt auch gerade ein bisschen geschmunzelt, aber trotzdem war ja Radio Schweden damals wichtig. Ein bisschen mehr zu dem Beschluss, warum Radio Schweden 39.
Ja, es hing zusammen mit der politischen Situation in Europa natürlich, der Zweite Weltkrieg, aber vielmehr eigentlich in diesem Fall der Ausbruch des finnischen Winterkrieges, also als die damalige Sowjetunion Finnland angegriffen hatte. Da hatte die schwedische Regierung ein Bedürfnis, Europa objektive, sachliche Informationen über den schwedischen Standpunkt zu vermitteln, denn schließlich Schweden ist Nachbar von Finnland und in dieser Situation hat man sich dazu entschieden.
Nun war es ja so, dass also der schwedische Rundfunk sozusagen eine mehr oder weniger neutrale Stimme vielleicht sein konnte in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Dann gab es eine neue, ja, großpolitische Lage sozusagen in ganz Europa. Es gab den Ost-West-Konflikt und in dieser Zeit auch fiel da natürlich auch unter anderem dein Wirken hier, Helmut Steuern. Und es ist so, dass man ja sagen kann, dass Radio Schweden auf Deutsch mehr oder weniger eigentlich zwei recht unterschiedliche Hörergruppen hatte. Man hatte einmal die BRD und einmal die DDR. Wie war das damals?
Also das liegt ja schon eine ganze Zeit zurück. Wenn ich mich richtig entsinne, war es genau so, wie du eben gesagt hast. Wir haben uns einmal, also zu Beginn meiner Zeit hatten wir ja noch die beiden ideologischen Blöcke in Europa, Ost und West. Und wir haben uns einmal an Hörer vor allen Dingen in der DDR gewendet, hatten aber auch eine treue Hörerschaft im Westen. Wir haben dann natürlich auch, wenn ich mich recht entsinne, enorm profitiert von der Vereinigung, von dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es war so Goldgräberstimmung, wir gründeten die Schwedenwelle, ein Live-Programm, verlängerten die Sendezeit, glaube ich, auf eine Stunde, fingen an mit dem Ostsee-Magazin, mit Kooperationen. Also es war schon eine ganz, ganz spannende Zeit.
Mhm. Nun ist ja so, wenn wir nochmal zurückgehen zum Ost-West-Konflikt. Damals galt ja Schweden auch gerade für die ostdeutschen Hörer, glaube ich, so ein bisschen als die neutrale Stimme. Man hatte ja nicht immer nur Vertrauen in die Medien aus dem Westen, sondern gerade Schweden galt ja auch vielleicht so ein bisschen als die objektivere Stimme. Und da ja auch ganz wichtig, gerade die Figur Olof Palme, die ja in der DDR auch sehr populär war, kann man ruhig sagen. Olof Palme war selbst ja auch auf einem mehr oder weniger Staatsbesuch da, wenn nicht in Ost-Berlin, so doch zumindest in Greifswald. Und Olof Palme sollte natürlich dann auch ein weiterer Schicksalsschlag für Schweden und ein bisschen natürlich auch für das Programm von Radio Schweden werden 1986. Bevor wir darauf eingehen, hören wir auch nochmal, was da eigentlich damals passierte. Februar 86.
Hier ist Radio Schweden. Eine Nation in Schock und Trauer, das ist Schweden heute. Über alle Parteigrenzen hinweg sind die Menschen von dem Schicksal Palmes ergriffen und versuchen, das Unfassliche zu begreifen. An den öffentlichen Gebäuden sind die blau-gelben Fahnen auf Halbmast gesetzt. Im Radio ernste Musik und ernst auch die Gesichter der Passanten in den Straßen. Unterdessen hat die Polizei trotz einer massiven Fahndung noch keinen Tatverdächtigen gefasst.
Tja, und dabei ist es auch bis heute geblieben, wenn man so möchte, um das noch der Vollständigkeit halber zu sagen. Das war ja wahrscheinlich das bis dato auch für euch alle hier einschneidendste Erlebnis der Arbeit bei Radio Schweden.
Ja, das kann man so sagen. Der Mord passierte hier, wenn ich mich richtig entsinne, an einem Samstag und sehr spät abends. Wir hatten damals überhaupt gar keine Planung richtig, wie wir bei großen Ereignissen an Wochenenden reagieren sollten. Das haben wir dann aber irgendwie ganz gut hinbekommen und haben dann am Sonntag, glaube ich, ziemlich lang darüber berichtet.
Hm. Dieter Weyand, in deine Zeit als Redaktionsleiter fiel ein anderer Mord, der dieses Land erschüttert hat, der Mord an Außenministerin Anna Lindh. Und ich erinnere mich noch, das hattest auch du erzählt, dass traurigerweise auch viele Kondolenzbriefe aus Deutschland nach Schweden, auch zu Radio Schweden kamen. In gewisser Weise gab es ja da fast auch vielleicht für die deutsche Redaktion im schwedischen Rundfunk, mitunter ein Identitätsproblem, denn ihr wart ja in gewisser Weise in einer Doppelfunktion, was so dieses Deutsch-Schwedische angeht.
Naja, diese Doppelfunktion, die haben wir eigentlich nur hier innen, immer innerhalb des schwedischen Rundfunks inne gehabt. Hier waren wir die Deutschen, aber unser Auftrag war ja immer, Schweden zu sein. Also deswegen hat uns zwar, hat uns das ja überrascht, dass wir so viele Kondolenzbriefe bekommen haben, die wirklich Anteil genommen haben an diesem tragischen Tod von Anna Lindh. Aber wir sind die Stimme Schwedens und für viele deutsche Hörer, das hat uns damals in unserem Auftrag nur bestätigt, war das eben so, dass wir Schweden sind und dass wir als Schweden wahrgenommen wurden. Und wenn so etwas passiert, wird dann eben auch Anteil genommen. Das war eigentlich von dem Gefühl her ein sehr schönes Erlebnis, auch wenn der Anlass ein trauriger war.
Blicken wir historisch gesehen jetzt nochmal zurück. Wir fingen an mit Olof Palme, 86. Nur 3 Jahre später ein weiteres absolut einschneidendes Ereignis, was natürlich nicht nur Schweden betroffen hat, sondern vor allem Deutschland, ganz Europa. der Mauerfall. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Senderauftrag von Radio Schweden, möchte man meinen. Gundula, Frage an dich. Was hat sich geändert?
Ich würde sagen, es war damals nicht so, dass wir von einem Tag zum anderen unsere Policy geändert haben. Also eine Policy-Diskussion in dem Sinne haben wir nicht geführt. Wir haben nur immer wieder festgestellt, wir müssen uns jetzt den neuen Bedingungen anpassen. Da ist was im Gange und wir müssen jetzt so ein bisschen das Ruder rumreißen in eine andere Richtung. Es war damals, Helmut war ja noch da und Helmut ist derjenige, der damals so ein bisschen dieser Pionier in der ersten Stunde war und die Kooperationen mehr oder weniger gestartet hatte. Ich glaube, das kann man so sagen, Helmut. Ostsee-Magazin. Mhm. Du warst der erste Moderator von unserer Seite her für die Kooperation mit dem Norddeutschen Rundfunk. Plötzlich war die Ostsee ein freies Meer sozusagen. Wir konnten zusammenarbeiten und vielleicht kann Helmut da ein bisschen drüber erzählen.
Ja, das stimmt, so wie du sagst. Das war ja eine völlig neue Zeit, dieses Mare Baltikum, was bislang eine Trennung darstellte, wurde plötzlich zu einem Verbindungsglied und irgendwann kam wir in der Redaktion auf die Idee, dass wir diesen boomenden, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Vereinigung, diese boomende Region irgendwie besser greifen müssen. Und da lag es dann auf der Hand, dass man Kooperationen suchte. Das war natürlich schon damals gepaart, auch mit medienpolitischen Überlegungen, weil auch Ende der 80er das Kurzwellenhören allmählich immer weniger wurde.
Wir haben anfangs mit Schwerin und Kiel zusammengearbeitet, dann sind die Schweriner abgesprungen, da war Helmut dann schon nicht mehr da, dann habe ich die Öle Radio Finnland mit ins Boot geholt. Also da gab es auch die Periode und das war eine sehr, sehr hörerfreundliche und für uns auch eine kreative Arbeit. Ich erinnere mich an solche Sendungen wie live gesendet von der Eröffnung der Öresundbrücke. Wir haben das Wasserfestival in Stockholm betreut, wir waren bei der Kieler Woche mit dabei. Also das sind so ein paar Highlights aus unserer journalistischen Arbeit gewesen. Aber wir wissen auch aus Erfahrung, waren sehr beliebte Sendungen bei den Hörern in Norddeutschland und bei Radio Schweden-Hörern.
Also da dominierten ja dann ganz klar eher die leichteren Themen.
Ja.
Wenn man nochmal auf unseren Auftrag zurückgeht, da ist ja ein wichtiges Standbein auch, demokratische Prozesse zu fördern. Und könnte man dann nicht fast auch ein bisschen denken, gut, Europa rückt immer näher zusammen, die DDR gibt es nicht mehr. Ist es dann nicht fast schon ein bisschen verwunderlich, dass wir dann so lange noch weitersenden durften, wo doch dieser eine wichtige Teil des Auftrages eigentlich weggebrochen war?
Und heute kann man ja auch sagen, dass wir eigentlich so einen zweigeteilten Auftrag haben. Wir stehen auf zwei Beinen, nicht? Also wir pflegen zu sagen, die schwedische Redaktion, die deutsche bislang und die englische senden, sie haben einen starken Informationsauftrag. Sie sollen über dieses Land ganz einfach informieren, während die russische und die weißrussische Redaktion einen Auftrag haben, der mehr in Richtung Unterstützung der Demokratie abzielt. Also das sind diese beiden Standbeine, die man hat, auch ein bisschen in Anpassung an die neue Lage oder relativ neue Lage.
Ihr habt es angesprochen, Ostsee-Magazin hat eingebunden, dass man hier in Schweden plötzlich neue Nachbarn hatte im Baltikum und die Grenzen waren offen, es gab einen regen Austausch, es gab ein reges Interesse und dann 1994 die Katastrophe, das Fährunglück mit der Estonia. Wir erinnern nochmal daran.
Guten Tag und herzlich willkommen zu Radio Schweden. Wir werden auch heute sehr ausführlich auf die fürchterliche Schiffskatastrophe eingehen, bei der in der Nacht zum Mittwoch über 800 Menschen ertrunken sind. Auch am Tag danach steht Schweden weiterhin unter Schock. Die Flaggen stehen auf Halbmast und viele Menschen, die Familienmitglieder oder Freunde verloren haben, trauern und sind zutiefst verzweifelt. Der schwedische König Carl Gustav sprach allen Betroffenen gestern offiziell sein Mitgefühl aus. Wir werden darüber berichten. Außerdem im Programm ein Augenzeugenbericht von einem Überlebenden, der sich beim Untergang der Estonia geistesgegenwärtig in die Ostsee stürzte und gerettet wurde.
Das also im September 1994, da waren